Danke für die Antwort. War ein bisschen provozierend, ne? Geschlossene Frage zu stellen, da weiß man nicht, wie ehrlich die Antwort ist. Man kennt das ja so von Großveranstaltungen, wenn irgendwie Stimmung gemacht werden soll, dann brüllt der Sänger oder wer die Veranstaltung leitet, brüllt ins Mikrofon, geht's euch gut? Seid ihr gut drauf und so weiter. Diese geschlossene und zugegebenermaßen etwas oberflächliche Frage provoziert natürlich eine laute und kollektiv gebrüllte Antwort. Habt ihr jetzt nicht gemacht, ein paar haben reagiert. Aber ist das wirklich eine ernsthafte Frage? In so einem Kontext, den ich gerade aufgezeigt habe, eher nicht. Da soll einfach nur Stimmung gemacht werden. Und die antworten, bei denen bezweifle ich, wenigstens beim Gros, ob sie das wirklich ernst meinen oder ob sie einfach nur mitmachen, weil alle ja brüllen. Dennoch, am Anfang eines Jahres, so wie wir jetzt uns heute hier zum ersten Mal im Gottesdienst treffen, ist das ja durchaus berechtigt, diese Frage zu stellen, geht's euch gut? Ein euphorisches Ja bleibt einem vielleicht dann schnell im Hals stecken, wenn man nüchtern den Blick in unsere Situation, auf unsere Welt tut. Also mir geht's jedenfalls so. Wenn ich das alles im Blick habe, dann kann ich nicht euphorisch sagen, ja, mir geht's gut. Dann sage ich eher, oi, 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 oi. Was wird das Ja bringen? Und doch würde ich diese Frage jedem gerne persönlich stellen. Das kann der Start für einen guten und auch ermutigenden Austausch werden. Erfordert aber auch die Bereitschaft, Zeit mitzubringen. Denn so etwas lässt sich nicht zwischen Tür und Angel mal gerade besprechen. Es wäre vielleicht besser, wenn man fragt, seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Das, was der Michael uns am Anfang gesagt hat, er wünscht es uns und du auch, Margret, dass wir gut ins neue Jahr gestartet sind. Daniel hat es mir am Eingang gesagt und viele, denen ich die Hand gegeben habe heute Morgen. Ja, ich möchte diese Frage stellen heute Morgen, aber nicht euch gemeinsam und auch nicht jedem persönlich, das würde den Rahmen des Gottesdienstes definitiv sprengen. Aber ich möchte jemanden fragen, von dem ich mir sicher bin, dass ich eine ehrliche Antwort bekomme. Und das ist der David. David, geht's dir gut? Oder vielleicht besser, David, wie geht es dir? Die Antwort dazu finden wir im Predigttext von heute. Das ist der Psalm 27. Eine persönliche Antwort vom David, die uns einen Blick in sein Herz gewährt und wo er uns auch einen Blick in seine Gottesbeziehung gibt. Ich möchte uns jetzt den Text lesen. Das ist der Psalm 27 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, nämlich alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen, und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte: Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst ja zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Munde kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, durch dich gestärkt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. David, wir kennen ihn, die meisten jedenfalls, davon gehe ich aus. David, der Hirte, den Gott zum König berufen hat, ein Kämpfer, ein Sieger, ein Mann nach Gottes Herzen, ein Mann, der vertraut war mit Not, mit Bedrängnis, mit Anfeindung, mit Verfolgung, mit Angst und mit Todesangst. David scheint, so lässt es der Psalm schließen, scheint irgendwo unterwegs zu sein, fern vom Tempel. Und er braucht Trost, er braucht Ermutigung, Hilfe und Beistand, vielleicht auch neue Gewissheit. Und wie beginnt er? Was kommt bei ihm zuerst? Nicht wie bei manchen Psalmen, wo er schon auch mal seine Not gleich zu Beginn rausschreit. Hier kommt als erstes der Blick zu Gott. Natürlich verbunden auch mit einer Bestandsaufnahme. Aber erst kommt der Blick zu Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Damit fängt er an. Das ist sein erster Blick. Und der zweite, nüchterne Blick auf die Situation, der bleibt auch nicht außen vor. Der kommt natürlich. Aber ist es eine natürliche Reaktion, wenn ich nach Hilfe suche, nach Beistand, nach Ermutigung? Ich kann von mir aus sagen, da bin ich noch ein Stück weit von entfernt oder das schaffe ich nicht immer. Wenn ich in Bedrängnis bin, wenn mir was auf der Seele liegt, dann schreie ich das eher zum Herrn direkt raus. Aber mir bewusst zu machen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, ganz bewusst zu machen. Der Herr ist meine Burg, das ist etwas, was ich von David lernen kann. Und ich merke im Nachdenken darüber, das bewahrt mich auch vor einer verzerrten und unausgewogenen Perspektive. Die Frage ist nur, wovon lasse ich, wovon lassen wir uns unseren Blick einfangen? Lasst uns mal auf die Details schauen, hier gerade am Anfang. David betet, der Herr ist mein Licht, ist mein Heil, ist mein Schutz, ist meine Burg. Er sagt nicht einfach nur, der Herr gibt Licht, von ihm bekomme ich Licht, von ihm bekomme ich Heil. Es ist diese persönliche Beziehung, die uns ins Auge sticht hier, die deutlich wird. Er weiß nicht nur, woher Hilfe kommt, sondern er weiß es ganz persönlich. Ich bekomme von Gott, nein, er ist mein Licht, er ist mein Heil, er ist mein Schutz. Dieses sehr persönliche Bekenntnis von David, das fasziniert mich. Er hat im Herrn die Person gefunden, die sich ihm zuwendet und von dem er dann diese Gaben bekommt. Er fokussiert sich nicht auf die Gaben, sondern er fokussiert sich auf den Herrn. Und aus dieser lebendigen Beziehung, dieser Lebensbeziehung zu seinem Gott, da kommt dann auch diese Gewissheit. Da kann er dann sagen, ja, er ist mein Heil, er ist meine Hilfe, er ist mein Licht, er ist mein Schutz. Habe ich so eine Lebensbeziehung zu Jesus? Weiß ich nicht nur, dass er mein Heil, meine Hilfe, mein Licht ist, sondern ist er das für mich? Dieser Beginn von dem Psalm möchte uns dazu ermutigen, uns darüber bewusst zu werden, neu froh darüber zu werden, dass wir Jesus kennen, dass er unser Herr, unser Heil, unser Licht, dass wir bei ihm unseren Schutz haben. Und wer das noch nicht hat, den ermutige ich, mach dich auf den Weg, bis du dahin kommst oder dass du dahin kommst, dass Jesus dein persönliches Licht, dein Heil wird. David betet so. Und wenn er so betet, dann könnte der Eindruck entstehen, steht er über den Dingen? Er ist mein Heil, mein Licht, meine schützende Burg. Oder er ist mein Hirte, wie er an einer anderen Stelle in dem Psalm 23 sagt. Kann mich dann noch irgendetwas anfechten? Vor wem sollte ich mich fürchten, mich erschrecken? Eigentlich, das ist doch weit weg, da stehe ich doch ganz drüber. Ist es so? Alles im grünen Bereich? Ich glaube nicht. Er gibt uns vielmehr in diesem Zusammenhang den Einblick, wie er seinen Gott erlebt hat. Er hat ihn nämlich erlebt in Situationen, in denen er in die Enge getrieben war. Das entwickelt er dann in den weiteren Versen. Er war in die Enge getrieben. David war in Todesangst, in Bedrängnis, bis hin, dass eine ganze Armee sich gegen ihn gestellt hat, dass er im offenen Krieg war. Verse 2 und 3 zeigen uns das auf. Wenn mich gewissenlose Leute in die Enge treiben, mir nach dem Leben trachten, mich bedrängen, mich offen anfeinden, eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert. Am Ende sind sie es, die stürzen, und ich habe dennoch keine Angst. Ich bleibe ruhig und zuversichtlich. Das ist seine Erfahrung und das ist seine Gewissheit, die herausspringt, dass es am Ende für ihn doch gut ausgeht. Er braucht keine Angst zu haben. Der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil, der Herr ist meine schützende Burg. Diese Gewissheit, die er uns hier weitergibt, die schützt ihn, die trägt, tröstet und ermutigt und gibt ihm Zuversicht. David stellt klar, wo er eigentlich hingehört, wo sein Platz ist. Er sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen, über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Er sehnt sich danach, im Haus des Herrn zu sein. Das bedeutet in der Gegenwart Gottes. Und auch hier sehen wir wieder, sein primärer Fokus liegt darauf, in der Gemeinschaft mit Gott zu stehen, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, ihn zu erleben, seine Gaben, seine Freundlichkeit, seine Güte zu sehen, über ihn nachzudenken, Gottes Gedanken nachzudenken und ihm Dankopfer zu bringen. Mit Musik, mit Gesang, Gott zu preisen, mit lautem Jubel. Wie kann jemand in so einer Situation, in der sich der David befindet, wie kann er da sich darauf fokussieren? Nun, das ist ihm das Wichtigste, weil er weiß, nur aus dieser Gemeinschaft mit seinem Gott, da bekommt er das, was er auch für seinen Alltag, für sein Leben braucht. Denn das, was er benötigt, das kann er nicht selber machen. Das gibt Gott ihm. Gucken wir nochmal rein in den einen oder anderen Vers. Er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen. Er wird mir dort Schutz gewähren. Er wird mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Ich werde auf meine Feinde herabsehen. Das ist etwas, das kann der David nicht selber machen. Darüber ist er sich sehr wohl bewusst. Und er weiß aber auch, wie es dazu kommen kann, indem er sich in die Gegenwart Gottes begibt. Und Gott, der ihm diese Gegenwart schenkt, der schenkt ihm auch all das andere dann. Er gewährt ihm den Schutz. Das alles tut Gott. Und Davids Wunsch ist, genau dort in diesem Zentrum der Gegenwart Gottes zu stehen. Und er weiß, meine Hilfe kommt vom Herrn. Das klingt jetzt fast ein bisschen theoretisch. In meinem Kopf, in meinen Gedanken ist mir das auch klar. Ich kenne Jesus, ich weiß, dass ich von ihm errettet bin, ich weiß, dass ich sein Kind bin, ich weiß, dass ich mit ihm leben darf. Und ich weiß von euch, ihr wisst es auch. Und doch, wie sieht's denn im Alltag aus? Ich merke immer wieder bei mir, dass ich kämpfe an der einen oder anderen Stelle. Ich merke, wie an manchen Stellen vielleicht auch die Wellen hochgehen um mich rum, vielleicht sogar über mir zusammenschlagen. Und dann fange ich dann an zu rudern, fange ich dann an zu fighten, fange ich dann an zu strampeln. Manchmal mache ich das. Und das entdecke ich dann bei mir, muss mir sagen, ey, findest aber trotzdem keine Ruhe dabei. Was mühst du dich denn ab? Es gelingt mir nicht immer, Dinge loszulassen, die ich meine, beackern zu müssen, bearbeiten, Probleme lösen zu müssen. Keine Frage, das gibt es im Alltag. Aber zu meinen, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt schaffen. Worauf fokussiere ich mich? Nehme ich Jesus mit in all dies hinein? Oder dreh's mal rum. Nehme ich all diese Dinge mit in meine Jesus-Beziehung hinein? Dann gewinnen sie häufig einen ganz anderen Stellenwert, eine andere Priorität. Ich muss gestehen, für mich ist das ein Übungsfeld. Und ich möchte das, was David uns hier in diesem Psalm sagt, als zum Anlass nehmen, dass ich das wieder besser einübe bei mir, dass ich da weiter wachsen kann an der Stelle. Ich bin ja so froh, dass der David auch die Not, in der er drinsteckt, diese schwierigen Situationen, sehr schwierigen Situationen, die ich so noch nicht erlebt habe und vielleicht nur wenige von uns so erlebt haben, die redet da ja nicht klein. Er verharmlost nichts, er beschönigt nichts. Seine Botschaft ist, ich werde damit nicht fertig. Das sagt er ganz klar. Klammer auf, und du auch nicht, Klammer zu. Ja, David, du hast recht. Aber, und das sagt er mir auch, Gott kann. Lass ihn das machen. Er kann. Ja, beim David sehen wir auch diesen Zwiespalt eigentlich zwischen dem einen, er möchte daheim sein bei Gott, in der Ruhe bei ihm, in seiner Gegenwart, das ist sein Wunsch, das ist sein Herzensanliegen, und auf der anderen Seite dann die Realität, die ihn dann zu diesem Ausrufen, ich will nicht sagen der Verzweiflung, aber doch des intensiven Rufens zu Gott mündet, höre mich, hab Erbarmen, verbirg dich nicht, stoße mich nicht zurück. Das wird in den Versen ab Vers 7 und folgende, wird das so deutlich, und er wiederholt es in verschiedenen Facetten immer wieder. Höre Herr, sei mir gnädig. Und mittendrin dann das eine, oh, da war doch was. Ja, Gott hat mir gesagt, suche mein Angesicht. Komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Und auch, so sagt es der David sicher, und auch wenn ich das jetzt für nicht zielführend halte, wenn ich da mich eigentlich nicht zu entschließen kann, ich wiederhole dieses Wort mir selber und das bringt mich dazu. Ich sage es mir selber und dann sage ich, ja, Gott hat es gesagt, kommt vor mein Angesicht und ich suche, Herr, dein Angesicht. So sagt das. Ich will das tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Und dann zählt er auf, was ihm da das Anliegen ist, was er da vor Gottes Angesicht ihm sagt. Verbirg dich nicht, verstoße mich nicht, gib mich nicht auf, verlass mich nicht, lass mich deinen Weg erkennen, leite mich, liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus. Da ist nichts ich hab's im Griff oder ich pack das schon, sondern diese Abhängigkeit von seinem Herrn wird hier ganz deutlich. Er bleibt dabei nicht stehen, sondern ja, du bist mein Retter, du bist mein Gott, du nimmst mich auf und du leitest mich. Und ich werde nie alleine sein, ich werde nie weise sein, selbst wenn meine Eltern mich verlassen würden. Und das mündet in dieser tiefen Gewissheit, ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben werde und dass ich sehen werde, wie gütig der Herr ist. Nach all diesem Kampf, diesem inneren Aufgewühltsein, kommt er dahin, dass er sagt, ja, ich habe eine Perspektive, ich habe ein Ziel und ich habe gleichzeitig darin eine Grundlage, ein Fundament für mein Leben. Ich werde am Leben bleiben und sehen, wie gütig der Herr ist. Und er schließt dann mit einer Ermutigung an seine eigene Seele fast. Ja. Sei getrost, hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt, sei stark und mutig. Ist das nicht ein tolles Wort, um es mit ins neue Jahr zu nehmen? Ich finde es. Und es ist auch etwas, was ich euch weiter mitgeben und weitergeben möchte. Lasst uns dieser Spur folgen, die David uns hier aufzeigt. Sein Angesicht suchen, ihn mit reinnehmen in unsere persönliche Situation, ihn aber auch mit reinnehmen in das, was ungewiss vor uns liegt. Und da kommt ja täglich fast irgendeine Hiobsbotschaft dazu. Trotzdem, er ändert sich nicht, er bleibt, wie er ist, und er nimmt uns an der Hand und führt uns auch durch all die kritischen Situationen, die in diesem Jahr noch kommen werden. Er hat auch in der Hand, wie es bei uns politisch weitergeht. Wollen wir ihm damit in den Ohren liegen, dass er uns da richtig führt und dass er unser Land richtig führt, dass er die Verantwortung für uns tragen, Weisheit gibt, dass er Menschen beruft, die in der Ehrfurcht und Verantwortung vor Gott uns leiten und uns führen. Jetzt könnten wir hier eigentlich Schluss machen, aber ich habe noch was. Ich habe noch was entdeckt, was mich tief berührt hat. Wir gehen 1000 Jahre weiter. Psalm 27 ist während Davids Lebenszeit zwischen 1000 und 900 irgendwas vor Christus hat er gelebt. Gehen wir 1000 Jahre weiter. Und schauen in den Garten Gethsemane. Das, was David hier in dem Psalm weitergibt, was er aufgeschrieben hat, gewinnt eine besondere Anziehungskraft, finde ich, wenn wir daran denken, dass in diesen Versen auch die innersten Gedanken unseres Herrn während dieser schicksalsschweren Stunden ausgedrückt werden, unmittelbar vor Golgatha. Ich bin darauf gestoßen, als ich in dem einen oder anderen Kommentar gelesen habe, und dann sah ich über dem Psalm 27 die Überschrift „Die Gefangennahme und das Gericht Jesu“. Oh, denke ich, da ist doch irgendwie was falsch verdrahtet worden. Kann das sein? Und dann habe ich da weitergelesen und habe ein paar Entdeckungen gemacht. Und die möchte ich euch noch weitergeben, weil ich finde, dass sie diesem ganzen Thema, was wir heute miteinander betrachtet haben, nochmal eine ganz neue und tiefere Dimension geben, die uns wirklich nochmal mehr ermutigen kann. Als Jesus in den Garten Gethsemane kam und die hohen Priester, die Obersten des Tempels und die Leute alle zu ihm kamen, um ihn gefangen zu nehmen, sagte Jesus: „Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis." Und jetzt gestattet mir, dass ich das ein bisschen, will nicht sagen ausschmücke, aber doch mir das so vorstelle. Mag Jesus in demselben Augenblick sich nicht auch mit dem Gedanken getröstet haben: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich erschrecken?" Gott war sein Licht. Gott war seine Rettung, sein Befreier, sein Bergungsort, seine Zuflucht am Tag des Sturms. Dann kommen die Leute, legen Hand an ihn, wollen ihn gefangen nehmen, und er fragt sie: „Wen sucht ihr?" Und als auf die Frage, dass sie Jesus suchten, er dann sagte: „Ich bin's", da wichen sie zurück und fielen zu Boden. Was schreibt David hier? „Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, so sind sie es, die straucheln und fallen." Johannes berichtet weiter, dass die Rotte derer, die ihn gefangen nehmen wollten, aus der Abteilung von Soldaten bestand, dann Hohepriester, Pharisäer, wie ein Heer, das sich gegen Jesus zusammengetan hat. „Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht." So konnte er in völliger Gelassenheit sagen. Gott war bei ihm. Schließlich ergriffen ihn die Soldaten mit dem Hauptmann und die Diener der Juden und banden ihn. Als Zuschauer muss es einem erscheinen, als sei für Jesus jetzt alles verloren. Doch gerade in diesem Augenblick konnte er sehr wohl sagen, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes und auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Zitat aus dem Psalm 27. Dann steht Jesus vor Kaiphas. Die Feinde Christi, die beschimpfen ihn, die wollen ihn am Kreuz zwischen Himmel und Erde erhöhen. Unser Herr weiß das und er blickt voraus auch auf diese Art von Erhöhung. Nur er hat da noch eine andere Perspektive. Und ich zitiere wieder aus dem Psalm. Nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Ein eigenartiger Optimismus für einen Menschen, der zum Tode verurteilt werden soll. Er konnte sagen, von nun an werdet ihr sehen, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und dann der Gipfel. Er ist des Todes schuldig, so wurde geschrien. Nachdem die Menge vom hohen Priester nach seiner Meinung gefragt wurde. Er ist des Todes schuldig. Vielleicht hat Jesus still gebetet, Herr, höre, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und er fleht Gott an seinen Vater, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab, du Gott meines Heils. Der rasende Mob draußen schreit, kreuzige ihn. Doch er konnte in Wahrheit im selben Augenblick sagen, wo er diese Rufe hörte, auch wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen, des Herrn im Lande der Lebendigen. Er hat diese Perspektive. Und was ist mit dem letzten Vers? Hoffe auf den Herrn, harre auf den Herrn, sei getrost und unverzagt. Das, was David sich selber sagte und was wir vorhin miteinander uns in Erinnerung gerufen haben. Ich schmücke es ein ganz kleines bisschen aus und doch hat es für mich eine ganz tiefe Bedeutung und einen ganz tiefen Wert. Dieser letzte, ist wie ein Abschiedswort von Jesus an uns, an mich. Ein kleiner persönlicher Rat vom Himmel, der sich auf die eigenen Erfahrungen unseres Herrn gründet, als er sich auf seinen Vater verließ. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Es hat mich schon sehr ermutigt, als ich das gelesen habe vom David, was er sich selber zugesprochen hat, was er mir und damit auch uns allen zuspricht. Aber diese Dimension, dass Jesus in derselben Situation war, vergleichbaren Situation, da nehme ich das jetzt sehr gerne auch für mich persönlich, weil ich weiß, Jesus hat noch viel mehr als ich solche unsäglichen Situationen durchlebt und durchlitten. Und wenn er mir sagt, und er ist ja das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, was zu mir spricht und auch zu dir, harre auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark und harre auf den Herrn, dann gewinnt das nochmal eine Resonanz, einen Resonanzkörper, der ganz stark ist. Eine ganz starke Ermutigung von David an mich, an dich und von Jesus uns persönlich zugesprochen. Wie hatten wir angefangen? David, geht's dir gut? Würde David jetzt antworten? Ja, mir geht es gut, weil ich weiß, Gott ist in meinem Alltag. Gott ist in meinem Schlamassel. Gott ist in der Ungewissheit, die mich bedrängt, in der Angst, weil er mein Licht und mein Heil und meine schützende Burg ist. Deshalb kann ich mutig bleiben. Danke, David, für das, was du uns in diesem Psalm gegeben hast. So würde ich ihm jetzt sagen. Aber wir sagen das unserem Herrn. Danke für das, was du uns gegeben hast. Und danke, dass wir das, was wir zum Schluss jetzt hörten, dieses bisschen Ausschmückende, das dürfen wir jetzt aber nochmal ganz praktisch auch erleben, wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern. Jesus möchte uns auch dadurch ermutigen für unseren Weg in das Jahr 2025. Danke, Herr Jesus, für deine ermutigenden Worte, die du uns gibst. Wir möchten diesen Worten, ja, wir möchten dir folgen. Du wirst uns einen guten Weg führen. Und wir dürfen in dir und in deiner Hand geborgen sein. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen.